SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Unsere Blase kann ganz schön nerven und uns in peinliche Situationen bringen. Vor allem dann, wenn sie nicht mehr problemlos funktioniert. Das kennt auch Isabel Seiwert von vielen Betroffenen. Die Urotherapeutin beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Blasenbeschwerden. Ihr Wissen teilt Isabel Seiwert in ihrem Ratgeber Meine Blase, gesund und stark. Und heute mit uns bei SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Frau Seiwert, schön, dass Sie mein Gast sind.
Hallo, grüß Sie, Herr Jäger. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Frau Seiwert, über unser Herz, die Leber und auch unsere Haut wissen wir relativ viel, aber warum wissen wir eigentlich so wenig über unsere Blase?
Vielleicht, weil unsere Blase ein bisschen im Verborgenen ist und man vielleicht nicht in erster Linie auch so viel an sie denkt, wie vielleicht jetzt an andere Organe. Und darum ist es ganz wichtig, darüber zu sprechen, Informationen zu geben, einfach auch diese Hemmschwelle runterzubrechen und man selber zu einem persönlichen Gesundheitsexperte zu werden, macht es einfach Sinn, sich vielleicht über die Abläufe Gedanken zu machen, sich zu informieren und Fragen zu stellen.
Das wollen wir heute mit Ihnen machen. Und bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass unsere Blase wirklich ein sehr spannendes Organ ist. Was macht die so spannend und faszinierend?
Also die Blase ist jetzt eben nicht nur einfach, wenn man so das ganz lapidar sagt, ein Sammelgefäß, ein Auffangbehälter, sondern sie ist viel mehr. Sie hat viele Muskelschichten, wird von Nerven gesteuert und man sagt auch, ist ein sensibles Organ. Und vielleicht kann man sich auch erinnern, es gibt auch so Sprüche, dass man sagt, die Blase weint zum Beispiel oder da ist mir etwas an die Nieren gegangen. Also das zeigt ja schon, dass man eigentlich schon, wenn man diese Umgangssprüche verwendet, dass man doch auch das Gefühl hat, das ist ein Organ, das eben auch mit Gefühlen verbunden ist oder mit besonderen Situationen, mit Stresssituationen zum Beispiel auch und sensibel darauf reagiert. Vielleicht dadurch auch jetzt eben spannender als vielleicht ein anderes Organ, wo man einfach jetzt denkt, ja, das hat einfach eine Funktion, so die Leber, die ist einfach mal da, sage ich jetzt mal. Und man hat vielleicht nicht so den Bezug dazu, noch weniger vielleicht als zur Blase, aber sie funktioniert auch von der Steuerung ganz anders.
Die Steuerung gucken wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Und obwohl die Blase ja so sensibel ist, ist sie aber auch ein echtes Hochleistungsorgan. Die leistet jeden Tag und überhaupt in unserem Leben richtig, richtig viel, ohne dass, wie Sie sagen, man es wirklich bemerkt, ne?
Das stimmt. Die Blase funktioniert praktisch so, dass sie die Füllmengen halten muss, die wir über unsere Flüssigkeitszufuhr haben, dass sie praktisch dehnbar ist, dass sie aber auch sich zusammenschrumpfen kann. Also das ist ja etwas, was passiert. Und dafür braucht es eben Muskelschichten, die ganz besonders sind, dass sie diese Beweglichkeit tolerieren und dass die Blase auch in der Lage ist, sich eben so aufzufüllen, ohne dass man jetzt Bedenken haben müsste, es passiert irgendwas,
geht
sie
das
platzt
schief
oder so. Ja, sondern sie ist ja ganz verlässlich da und auch diese Situation, dass wir steuern können, wann wir auf die Toilette gehen, ob das jetzt ein guter Zeitpunkt ist gerade oder ob ich lieber noch warte, weil ich jetzt gerade nicht die Zeit habe, auf die Toilette zu gehen oder vielleicht gefällt mir auch der Ort nicht, die Toilette zum Beispiel, ich möchte lieber zu Hause. Das ist doch eine große Spannbreite, die da handelbar ist, die aber unsere Blase leisten muss.
Wie schafft es, unsere Blase dicht zu halten, auch wenn sie voll ist?
Weil sie hat ein Muskelkonstrukt und es gibt zweierlei Blasenmuskel, die praktisch den Verschluss bilden, einen inneren und einen äußeren Blasenmuskel. Und eingebettet ist das auch noch in dem Beckenboden, auch nochmal ein Muskelgeflecht. Und dadurch ist sie sozusagen doppelt gesichert, die Blase. Denn einer dieser Schließmuskel kann auch nicht willentlich geöffnet und gesteuert werden, sondern das funktioniert quasi dann nur im Zusammenhang auch mit dem Gehirn und mit dieser praktisch Koppelung und der Enthemmung sozusagen, die unser Gehirn praktisch an die Blase sendet, wenn wir an einem Ort sind, wo wir entleeren möchten, wo wir unsere Blase entleeren möchte.
Also da muss schon einiges zusammenkommen, damit sie richtig funktioniert. Vor allen Dingen, dass das reibungslos klappt, offenbar.
Ja, das ist ein ganz komplexes System und so kann man sich vielleicht schon auch vorstellen, wenn es innerhalb dieses Systems kleine Veränderungen gibt oder eben eine Einwirkung von außen, ist es natürlich auch sehr anfällig, dieses System. Und somit lässt sich dann erklären, dass einfach Inkontinenz oder Veränderungen an der Blase auch in einem betrachtet man das ganze Leben immer wieder auch eine Rolle spielen können, egal ob beim Mann oder bei der Frau, weil das eben doch ein sehr komplexes und sensibles System ist.
Sie haben schon gesagt, man sieht sie nicht, deswegen bekommt sie nicht so viel Beachtung. Wo sitzt sie denn genau?
Ja, im unteren Bauch sitzt die Blase und davor haben wir halt so andere Organe. Und man kann sich vielleicht so auch vorstellen, wenn die Blase gefüllt wird, dann drückt die manchmal auch die Organe ein bisschen zur Seite. Nach hinten ist sie auch nicht weit weg, sozusagen, wenn man Querschnitt anschaut, vom Darm. Deswegen spielt es auch eine Rolle, ob wir einen gesunden Darm haben, also einen gesunden Stuhlgang haben. Man könnte auch sagen, wenn jetzt zum Beispiel wir eher unter Verstopfungen leisten oder manchmal so Stuhlsteine im Darm, im Endstück des Darms sich befinden, drückt das manchmal auch auf die Blase und kann auch dafür sorgen, dass man einfach Urin verliert oder öfter auf die Toilette gehen muss. Letztendlich sagt man so, die Blase ist praktisch ja so hinter dem Bauchnabel liegt sie und es würde ihr sicherlich auch gut tun, wenn man mal so die Hände auf den Bauch legt und mal bewusst so in den Bauch atmet und wieder ausatmet, um vielleicht jetzt so ein Gefühl für die Blase zu bekommen. Wir spüren sie natürlich, die Blase, wenn sie sich entzündet. Also das ist auch bei den Frauen so, dass man einfach sagt, okay, das tut manchmal so richtig wie so Krämpfe weh. Aber auch Männer können das spüren, wenn sie eine Blasenentzündung haben. Und da wird es einem dann wieder so bewusst, ja, dass sie einfach da ist. Und der Ansatz war jetzt nicht erst dann bewusst zu schauen, sondern vielleicht auch schon im Vorfeld und vorbeugend vielleicht so ein bisschen drauf zu achten. Was tut meiner Blase gut?
Sie haben uns erklärt, wie sie gesteuert wird und woher weiß sie dann, ja, wann sie sich entleeren darf? Also die Info kommt aus dem Gehirn dann oder wie funktioniert
das? Über die Nervenbahnen, die praktisch übers Rückenmark, gibt es eine Verbindung von dem Becken, von dem Miktionszentrum nennt man das auch, also von der Blase bis hoch zum Gehirn und über diese Nervenbahnen wird es gesteuert. Also da werden praktisch die Signale gesendet, die Blase sendet ein Signal, dass ihr Füllstand so erreicht ist, dass sie jetzt gerne entleeren möchte an das Gehirn über diese Nervenbahnen und unser Gehirn entscheidet dann in dem Moment, es kommt jetzt das Signal, ich müsste auf die Toilette, wäre angesagt, aber ich bin jetzt gerade in einem Einkaufscenter und weiß gar nicht, wo eine Toilette ist und dann kann das Gehirn wiederum wieder zurücksenden an die Blase, bitte halte noch einen Moment dicht, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt und das schafft also die Blase dann auch, das umzusetzen in einem gesunden Zustand. Wenn jetzt irgendwelche Veränderungen sind, also es können neurologische Erkrankungen sein oder Verletzungen eben direkt an dem Rückenmark in diesem Bereich, dann ist es natürlich so, dass dieses Signal, diese Kommunikation gestört ist.
Nicht mehr funktioniert reibungslos.
Nicht mehr funktioniert, genau. Aber im Normalfall können wir das schon steuern. Und wir können es auch schaffen, zum Beispiel an einem Vormittag, wo wir arbeiten, dass wir schaffen, wirklich über mehrere Stunden auch nicht auf Toilette zu gehen, wenn es gerade nicht passend ist.
Oder was dazwischen kommt.
Uns Gedanken machen, ja, das ist ja verlässlich. Also ich muss jetzt nicht denken, oh, jetzt demnächst wird mir was passieren, sondern ich kann mich da voll und ganz verlassen. Also, dass kein Urin austritt oder dass sonst irgendwas ist mit der Blase, sondern das ist ein, ja, so ähnlich wie auch unser Herz ja auch so funktioniert mit dem Herzschlag. Wir müssen uns darüber ja auch keine Gedanken machen. Also es ist hinsichtlich der Blase eben auch nochmal, dass sie funktioniert, auch wenn sie wirklich Schwerstarbeit leistet. Denn ein großer Füllstand sorgt natürlich dafür, dass diese Muskeln stark sich verspannen müssen, zuhalten müssen und der Druck innerhalb der Blase steigt dadurch. Und das ist auf Dauer sicherlich nicht so gesund. Also das sollte man nicht so praktizieren auf Dauer.
Sie haben schon gesagt, jeder kennt diese Situation, dass man denkt, ah, eigentlich hätte ich auf die Toilette gemusst, dann kommt was dazwischen, man hat es verpasst und dann, ich sag jetzt mal salopp, steigt der Druck. Wie viel hält denn unsere Blase aus, ohne dass da was schief geht? Kann sie zum Beispiel auch platzen, wenn sie zu voll ist oder der Harndrang zu groß ist?
Ja. Okay, das ist auf jeden Fall individuell, aber grundsätzlich schon mal so, sie kann nicht platzen, aber vielleicht kann man sich das schon so auch selber sich so vorstellen. Jeder hat schon mal so eine Situation erlebt, wo er vielleicht nicht auf die Toilette gehen konnte, weil von außen nicht die Situation dafür da war. Man musste den Urin zurückhalten. Also ich habe sowas auf jeden Fall schon erlebt und ich kann mich erinnern, je länger ich gewartet habe, umso unwohler mich gefühlt habe und im Grunde genommen mein ganzes Nervensystem reagiert hat. Ich habe das Schwitzen angefangen zum Beispiel und mir war es irgendwie nicht gut und ich habe dann eine Erleichterung gespürt, als ich auf der Toilette war und endlich meine Blase entleert habe. Und so kann man sich das vorstellen. Also es ist jetzt nicht so, dass quasi es zu einem, ja, zu einem Platzen kommt, aber es kommt natürlich durch diese ständige Ausdehnung zu einem Zustand und diese Belastung, dass unser allgemeines Befinden in dem Fall sich verändert. Und wenn jemand sowas kennt wie einen Harnverhalt, also es gibt eben auch durch eine Erkrankung bedingt die Situation, dass man tatsächlich nicht auf die Toilette gehen kann, obwohl man möchte oder muss, weiß, das ist dann schon wirklich ein sehr ungesunder Zustand und auch ein bedrohlicher Zustand, wo man dann einfach schauen muss, dass der Urin wieder fließt. Das ist dann so, dass man vielleicht einen Katheter legen muss. Also das ist jetzt so die schlimmste Vorstellung.
Aber wenn wir jetzt zum Beispiel dringend auf Toilette müssen und das einhalten, ist es schlecht, das einzuhalten?
Ja. Im ersten Moment natürlich nicht. Wie gesagt, die Blase hat ja diese Eigenschaft oder diese tolle Funktion ja auch, dass sie das ja bewerkstelligen kann. Aber wenn man jetzt auf lange Sicht sich das betrachtet, ist es sicherlich nicht gut, wenn man das jetzt also wirklich von den 20ern bis zu den 60ern dies praktiziert, dass vielleicht sich das später mal negativ auswirkt.
Ah, okay.
Manchmal macht man so einen tatsächlichen Vergleich mit einem Luftballon, ohne dass man jetzt sagt, dieser Luftballon kann platzen. Aber vielleicht kann man sich erinnern, manchmal findet man so einen Luftballon irgendwo in der Ecke oder im Kinderzimmer. Gemeint ist ein Luftballon, wo also die Luft entwichen ist. Und dieser Ballon ist noch intakt, er ist auch noch verschlossen. Aber wenn wir ihn anfassen, dann hat er so Dellen und so fühlt sich die Haut so labbrig an. Und so kann man sich das vorstellen, wenn unsere Blase immer zu überdehnt wird, immer überdehnt wird und sie sich dann zusammenzieht. Und irgendwann wird diese innere Haut, die bekommt Furchen, die bekommt Dellen, genauso wie dieser Luftballon. Und darin können sich Bakterien festsetzen zum Beispiel. Oder irgend so ein Schlamm, so ein Schlick kann liegen bleiben im Urin. Vielleicht schafft es auch die Blase, sich nicht mehr zu entleeren, also im Laufe dessen, im Laufe einer längeren Zeit. Und deswegen wäre jetzt schon prophylaktisch zu sagen, schaut man doch, dass man regelmäßig auf die Toilette geht und diese Überdehnung vermeidet.
Das kennt ja auch jeder, ne? Gerade vielleicht auch von der langen Autofahrt. Komm, geh mal lieber nochmal auf Toilette. Ist das eine gute Idee, lieber vorsorglich zu gehen, bevor es zu spät ist? Ja. Oder ist das auch keine gute Idee?
Nein, ich denke mal, das ist grundsätzlich eine gute Idee. Nur dann, wenn vielleicht zu viel psychische Belastung mit dabei ist, dass man quasi nur noch ans Toilettengehen denkt, dann sollte man vielleicht da wieder ein bisschen zurückrudern. Das muss man für sich jetzt entscheiden. Aber grundsätzlich ist diese Empfehlung, die wir vielleicht auch als Kinder bekommen haben, dass man nochmal schnell vorher bisseln geht, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, weil das dann einfach so ein bewusster Vorgang ist. Vielleicht kommt auch in dem Moment gar nicht so viel Urin, aber sie haben einfach dem schon mal vorgebaut, dass jetzt eine gute Gelegenheit gewesen wäre. Mhm. Aber wie gesagt, wenn es jetzt eine krankhafte Veränderung ist oder wenn die Psyche sehr drunter leidet, dann müsste man sich nochmal was anderes überlegen und nochmal genauer in die Tiefe gehen und auch vielleicht mit einem Psychologen oder so weiter dann sprechen.
Sie haben vorhin schon gesagt, unsere Blase ist sensibel. Viele kennen das ja auch, wenn man nervös ist oder so oder gestresst ist, dass man auf Toilette muss oder so, in Anführungszeichen salopp gesagt, ein Angstpipi. Warum müssen wir aufs Klo, wenn wir nervös oder gestresst sind?
Also das ist auch so, man sagt, das ist wie so ein Seismograph, die Blase, die quasi auf solche Stimmungen reagiert. Das liegt auch einfach so daran, dass eben einfach Stress, das ist ja auch eine nervliche Situation, die begünstigt letztendlich die Situation in der Blase, dass die nervös wird, dass die einen häufigeren Toilettengang signalisiert dem Gehirn. Also Stress löst quasi diese Mehraktivität der Blase aus. Deswegen ist es gut, wenn man versucht, eben Stress rauszunehmen, auch Druck rauszunehmen.
Also sie mag keinen Stress, die Blase.
Sie mag keinen Stress, genau. Sie mag keinen Stress, genau. Sie mag keinen Stress und auch keinen Druck.
Woher weiß unsere Blase, wie es uns geht?
Ja gut, das ist jetzt das eben auch durch die Nerven, durch die Verbindung der Nerven, sie praktisch sehr, sehr nah an unserem Befinden angeschlossen ist und auch mit dem Gehirn in Kommunikation steht und somit dieses sensible Organ ist, wo eben auf so etwas reagiert, auf Veränderungen von außen. Manchmal ist es gar nicht in erster Linie so erklärbar, aber wenn man dann genauer hinschaut, dann kann man da was erkennen. Da kann man vielleicht für sich auch erkennen, ja, ich habe gerade im Moment eine stressige Situation. Ich spüre jetzt gerade viele Reizungen bei meiner Blase. Ich spüre einen häufigeren Harndrang. Und es ist gar nicht mal so die Blase das Problem, sondern das Drumherum. Und wenn ich jetzt die Erfahrung habe, ich nehme den Stress raus, ich versuche einfach vielleicht auch was zu verändern in der aktuellen Situation, vielleicht spüre ich dann auch etwas Positives bezüglich der Blase, dass die einfach wieder ruhiger wird.
Es lohnt sich, sagen Sie, dass wir uns mit unserer Blase anfreunden und ihre Bedürfnisse auch kennenlernen. Was braucht unsere Blase, damit es ihr gut geht?
Unsere Blase, würde ich sagen, die braucht, also wie wir schon gerade vorhin gesprochen haben, weniger Stress, weniger Druck, vielleicht manchmal etwas Wärme. Sie braucht Flüssigkeit, dass sie quasi durchgespült wird.
Also auch das heißt, viel trinken ist gut für Sie?
Ja, genau. Also sagen wir mal moderat trinken. Also trinken wäre jetzt ideal, dass man sagt, man trinkt zum Beispiel alle 2 Stunden 250 bis 300 Milliliter oder so. Also es heißt jetzt nicht, dass es gut für die Blase wäre, zum Beispiel am Abend, wenn ich dann Zeit habe, die ganze Trinkmenge vom ganzen Tag zu trinken, sondern es wäre gut für die Blase, wenn es kleinere Portionen oder normale Trinkportionen regelmäßig verteilt über den Tag zugenommen werden. Dass praktisch keine große Konzentration sich bildet des Urins. Je konzentrierter der Urin ist, umso aggressiver ist er. Auch wenn wir vielleicht in dem Moment denken, wir haben jetzt weniger getrunken und deswegen sparen wir uns einen Toilettengang, kann es aber doch sein, dass durch diesen konzentrierten Urin die Blase so gereizt ist oder sich so gereizt fühlt, dass sie häufiger signalisiert, sie muss auf die Toilette gehen, zum Beispiel.
Also wenn ich zu wenig trinke, kann passieren, dass ich sogar häufiger auf Toilette muss, wenn ich es
genau,
richtig verstehe.
Genau, das sind vielleicht dann ganz kleine Portionen nur sind, aber das ist ein sehr konzentrierter Urin und reizt und die Blase möchte sozusagen dann loswerden und schickt sie häufiger auf die Toilette.
Aber zu viel trinken kann ich nicht oder was passt in eine Blase rein, in unsere Blase?
Ja, genau, also empfohlen sind so 2 bis 2,5, 3 Liter am Tag. Mehr schafft man ja eigentlich auch gar nicht, wenn man mal ehrlich ist. Es soll ja ein gesundes Verhältnis sein. Es kann unterschiedlich sein. Manchmal ist es vielleicht tatsächlich besser, mehr zu trinken. Es kann aber auch sein, dass man sagt, man trinkt weniger, weil unsere Nieren, die hängen ja auch mit an dem Organ dran. Die sind ja praktisch die erste, die bezüglich der Urinbildung gefragt sind. Und wenn man dann also zu viel, kann das auch eher negativ für die Nieren sein. Also es muss in einem ausgewogenen Verhältnis sein, diese Trinkmenge. Und eben, wie gesagt, mehrmals am Tag. Lieber kleinere Portionen als eine große Portion am Ende des Tages. Und vielleicht auch ein bisschen auf die Getränke achten. Wenn man jetzt sagt, wir wollen, es war ja die einleitende Frage, was tut jetzt der Blase gut? Also weniger Reizstoffe, keine säurehaltigen Getränke, wie zum Beispiel viel Apfelsaft oder sowas oder Orangensaft, sondern eher mildere Getränke, nicht so viel Koffein und Kaffee, auch nicht so viel Alkohol. Genau, weil das wären so Sachen, die jetzt vielleicht auch eher die Blase reizen oder ihr vielleicht unangenehm sind.
Im Sinne. Wenn wir überhaupt mal auf die Ernährung gucken, gibt es auch was, was man über die Ernährung Gutes der Blase tun kann?
Sicherlich. Also natürlich ist es gut, wenn man eine gesunde Ernährung hat, die ballaststoffreich ist und man auf Gemüse und Salate und Obst setzt und vielleicht nicht zu stark gewürzte Speisen. Aber das ist jetzt schon auch alles eine sehr individuelle Sache. Und man möchte jetzt auch nicht demjenigen das nehmen, der jetzt gerne etwas Scharfes isst. Aber wenn ich jetzt spüre, ich habe ein Problem mit der Blase, also ich merke gerade, sie ist aktiv, fängt an zu nerven, weil ich häufiger muss, häufiger kleinere Portionen muss vielleicht, dann könnte man eben sagen, okay, ich stelle ein bisschen meine Ernährung um, dass es weniger scharf gewürzt ist, weniger säurehaltig ist und sorge dafür, dass ich einfach mich gesund ernähre und mit Teemischungen vielleicht zusammenstelle, die gut schmecken, die aber gut jetzt sind, um eben auch das ganze System mal durchzuspülen.
Wir gehen ja am Tag ganz oft, ganz unbewusst auf die Toilette, eben um die Blase, wenn sie drückt, zu entleeren. Das ist ein ganz alltäglicher Prozess, über den wir nicht viel nachdenken. Aber kann man dabei auch was falsch machen? Oder anders gefragt, wie geht richtiges Pinkeln, dass die Blase denkt, ach, so tut's mir gut?
Also auf jeden Fall ist es auch wieder etwas, was vielleicht in bewusst passieren sollte und in Ruhe passieren sollte, wenn ich die Möglichkeit habe. Zu Hause ist natürlich klar, wenn man unterwegs ist und in der Arbeit und auf Toiletten sich begibt, auf denen man sich nicht wohlfühlt. Aber wenn jetzt die ideale Situation ist, und die wollten wir ja gerade kurz besprechen, dann bin ich auf einer Toilette, auf der ich mich wohlfühle. Und dann lasse ich mich nicht plumpsen auf die Klobrille, sondern ich setze mich achtsam runter, also langsam, und versuche in einer guten, bequemen Position dann eben Wasser zu lassen. Das gilt sowohl wie für den Mann als auch für die Frau, wobei der Mann ja oft auch stehend am Wasser lassen ist. Aber es gilt für beide, dass eigentlich ein Prozess des Loslassens in dem Moment passiert. Da muss ich ja die Schließmuskeln öffnen und auch der Beckenboden muss ich öffnen. Das heißt, ich muss in dem Moment mich entspannen. Und das kann ich natürlich am besten an einem Ort, wo ich mich sicher und wohl fühle. Das ist natürlich dann ideal, dass dieser Harnfluss, ohne gestoppt zu werden, aus mir hinausfließen kann. Jede Unterbrechung ist eher weniger gut, weil eben dadurch die Druckverhältnisse sich in der Blase verändern könnten oder verändern, wenn es also in einem freien Strahl sozusagen hinausbieselt. Und wenn ich dann abgeschlossen habe, so lang dauert ja auch dieser Vorgang normalerweise auch nicht, dann kann ich auch mich abputzen und zügig wieder diesen Ort verlassen. Also das heißt, ich muss jetzt da nicht noch länger so in dieser geöffneten Situation sitzen, also dass ich praktisch meinen Beckenboden so hängen lasse, sondern ich versuche diesen Vorgang achtsam, aber doch mit einer gewissen normalen Geschwindigkeit abzuschließen und verlasse dann ja die Toilette wieder. Das ist ja ganz interessant. Zum Beispiel ist so eine Situation, insbesondere jetzt für Schulkinder, die an Schulen sind, da wurden schon Studien gemacht, gehen manchmal nicht während der Schule auf die Toilette, weil sie sich einfach dermaßen unwohl fühlen, weil die Toiletten in so miserablen Zuständen sind in den Schulen und weil sie oft auch nicht verschließbar sind. Und das ist vielleicht schon auch etwas, was man sich so oder auch an sich selber auch kennt, also wenn man eben öffentlich irgendwo ist, das sind doch Situationen, die einem auch wirklich in eine blöde Situation bringen können, wenn man einen Harndrang hat oder wenn man häufiger muss, weil wir vielleicht eine Erkrankung haben, die das mit sich bringt und es gibt keine Toiletten, auf denen wir uns wohlfühlen oder auf denen wir jetzt da einfach sicher Wasser lassen können.
Oder man ist auf der Toilette, so das kennen die Herren, und steht am Pissoir und muss, aber man kann nicht, weil jemand irgendwie vielleicht, wie auch immer, zu nah dran steht.
Ja, genau, natürlich. Und auch da ist es wichtig, dass es auch die Möglichkeit gibt, auch bei den Herren, dass es eine Toilette gibt, die abschließbar ist. Im Normalfall ist das schon so, ne, dass auch eine Toilette, eine Kabine mit dabei ist, in einer öffentlichen Toilettenstation sozusagen. Und absolut wichtig. Also natürlich, man sollte sich dann schon auch wohlfühlen in dem Moment.
Was macht unsere Blase krank und hindert sie vor allen Dingen auch, ja, dass sie problemlos funktioniert?
Ja, da gibt es verschiedene Faktoren. Also es gibt Veränderungen, die äußerlich passieren. Es gibt Veränderungen anatomisch, die praktisch schon einfach so angelegt sind.
Zum Beispiel?
Ja, es gibt ja Menschen, die haben irgendwelche verkürzte Harnröhren zum Beispiel oder also irgendwelche anatomischen Veränderungen.
Mhm. Oder ein Unfall, also sowas auch?
Ja, sowas natürlich auch, natürlich. Und es gibt Veränderungen, die einfach das Leben mit sich bringt. Einfach Veränderungen, wenn man älter wird, sich etwas degeneriert. Das passiert natürlich auch bei der Blase. Aber letztendlich gibt es natürlich auch Erkrankungen, die durch Entzündungen entstehen, durch eine Blasenentzündung oder eine Erkrankung für die Blase sozusagen passiert durch eine Entzündung, die von außen kommt. Aber es gibt auch eine Erkrankungssituation, die durch neurologische Erkrankungen entstehen, zum Beispiel MS oder Parkinson, aber auch Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus können eine Auswirkung auf die Blase haben.
Das sind Blasenprobleme häufig dann auch die ersten Warnzeichen, wenn das richtig ist.
Ja, genau, es können die ersten Warnzeichen sein, aber dazu wollte ich schon sagen, wenn man so etwas verspürt, ist es ganz wichtig, dass man zu seinem Arzt geht, also vielleicht in erster Linie mal zum Hausarzt, und der überweist ja dann zum Urologen. Und die Urologen, dieses Fachgebiet, gibt es noch einen weiteren Bereich, das heißt Neurourologie. Das sind dann Ärzte, die speziell geschult sind, was Urologie und Neurologie anbelangt, also diese Krankheitsbilder wie zum Beispiel Parkinson und MS oder weitere neurologische Erkrankungen, die sind dann die Fachexperten. Und wenn man so etwas bei sich verspürt und sich die Frage stellt, was ist los, ist es schon wichtig, vorher sich da eine Diagnose stellen zu lassen oder eine Diagnostik machen zu lassen bei einem Arzt. Mhm. Wenn wir jetzt aber so allgemein sprechen, dann ist es jetzt eben so, dass oft dieses Symptom der Reizblase ein großes Problem ist.
Also man muss und muss immer wieder, hat das Gefühl.
Genau, das ist oft bei Frauen so, aber es können auch Männer davon betroffen sein. Und das ist manchmal im ersten Moment gar nicht so erklärbar, warum und wieso. Mhm. Und deswegen ist diese gesamte Betrachtung in dem Moment ganz wichtig. Und das spielt dann wiederum ein Urotherapeut oder eine Urotherapeutin vielleicht eine Rolle dann, weil die dann eben auch auf diese Stresssituation auf dem Beckenboden schaut. Was ist mit dem Darm los? Wie verhält sich die Trinkportionen, Trinkprotokoll? Wie groß sind die Portionen, die man auf der Toilette bieselt? Also wie die Miktionsmenge, wenn man das mal abmisst. Und das gibt dann schon ein zusätzliches Bild, und in der Kombination mit einem Arzt kann dann eine Therapie besprochen werden. Aber man muss auch wissen, dass es nie so ist, dass die eine Therapie dann auch immer so die gleiche bleibt oder der erste Weg ist. Manchmal muss man dann nochmal sich zusammensetzen, nochmal überlegen und einen neuen Weg gehen. Das ist eben manchmal so, dass verschiedene Möglichkeiten immer wieder ausprobiert werden müssen, um eben eine positive Situation hervorzurufen.
Der Beruf der Urotherapeutin ist noch ein sehr junger Beruf. Was ist das genau und wie können Sie da auch helfen und wie unterscheidet das sich zum Beispiel vom Urologen?
Genau, das ist natürlich so, dass jetzt der Urologe, es ist ein Mediziner, ein Arzt, der eine entsprechende Ausbildung gemacht hat, und der Urotherapeut oder die Urotherapeutin, die macht auch eine Ausbildung, aber das ist jetzt in Form einer Weiterbildung, die man hier in Deutschland in Bremen absolvieren kann. Links der Weser ist dort die Möglichkeit, zieht sich über ein Jahr ungefähr, an diesen Modulen teilzunehmen und am Ende mit einer Facharbeit abzuschließen. Und dieser Begriff Urotherapeutin, das ist quasi jetzt dann die Berufsbezeichnung, wobei sich die Urotherapeuten, Sie haben schon gesagt, sind noch sehr jung, es noch nicht geschafft haben, dass das als eigenständiger Beruf gesehen wird.
Aber man ist kein Arzt.
Man kann Arzt sein, aber man muss nicht unbedingt Arzt sein, sondern man sollte aus einem medizinischen Bereich kommen, also Krankenschwester oder ähnliches oder medizinisch-technische Assistentin.
So wie Sie natürlich dann auch. Sie sind gelernte medizinisch-technische Assistentin.
Genau, richtig. Und dann in der Kombination mit der Zusammenarbeit mit einem Arzt oder eben auch, manchmal sind Urotherapeuten auch in Kliniken angeschlossen oder beschäftigt, gibt es eben dann die Möglichkeit, eben ein umfassendes, interdisziplinäres Therapiepotenzial anzubieten.
Also Sie schauen dann nochmal genauer hin oder anders hin?
Genau, man schaut nochmal genauer hin und man ist vielleicht auch nochmal eine Vertrauensperson, denn auch was Blasenproblematik oft mitbringt, was einfach auch in der Nähe ist, vielleicht auch eine Störung oder ein Gefühl der Sexualität, also auch Sexualthemen können mit einer Urotherapeutin besprochen werden, weil das ja alles sehr nah beieinander ist. Und manchmal ist es leichter, eben so etwas mit einer Urotherapeutin oder einem Urotherapeuten zu besprechen, die man einfach jetzt da praktisch kennenlernt oder zu dem man einen Termin bekommt, als jetzt vielleicht in erster Linie beim Arzt, was natürlich auch sinnvoll wäre. Aber manchmal, man weiß ja, solche Situationen, fühlt man sich da doch eher gehemmt oder braucht ein bisschen mehr Zeit, um so etwas anzusprechen.
Das kommt ursprünglich aus Skandinavien, ist auch stark verbreitet in England und den USA. Wie findet man dann Menschen wie Sie, Urotherapeuten und Urotherapeutinnen?
Wir haben uns als ein Verein zusammengeschlossen und da gibt es eine Seite, die man im Internet finden kann, und da gibt es eine Landkarte und da sind die aktiven Urotherapeuten quasi aufgeführt in ganz Deutschland, auch in der Schweiz und in Österreich, wenn man Hilfe benötigt, um sich da hinzuwenden. Es ist tatsächlich manchmal auch ein bisschen schwierig. Manchmal ist es nicht so ganz klar jetzt in der Klinik, ob es jemanden gibt mit diesem Zusatz. Es lohnt sich, sich immer auch an Beckenbodenzentren zu wenden. Die gibt es ja auch in jeder größeren Stadt. Also ein Beckenbodenzentrum, das beinhaltet auch diese ganzen Fachgebiete. Da ist dann eine Gynäkologie, ein Urologe, Neuro-Urologe, Neurogynäkologie, Neurologe, auch ein Psychologe mit angeschlossen und im besten Falle auch eine Urotherapeutin oder Urotherapeut, um eben da dieses Gesamtangebot anzubieten, was man einfach gerne möchte. Natürlich ist es nicht so einfach, das anzubieten. Wir würden es gern mehr anbieten, wir wären alle auch gern noch aktiver. Aber immerhin, es ist da, dieses Konzept. Es funktioniert auch. Viele Urotherapeuten arbeiten zum Beispiel auch in den Homecare-Firmen oder bei Hilfsmittelanbietern, wie eben spezielle Katheterfirmen, die Katheter anbieten, weil manche Patienten mit einer neurologischen Erkrankung zum Beispiel müssen sich mehrmals am Tag katheterisieren. Auch da kann man an eine Urotherapeutin kommen, die einen da berät und begleitet. Also so ungefähr ist aktuell so die Lage, wie die Urotherapeuten aufgestellt sind.
Übernimmt die Kasse zum Beispiel auch diese Urotherapie?
Da muss es besondere Voraussetzungen geben, dass es übernimmt. In erster Linie erstmal nicht, aber es kann schon Möglichkeiten geben, eben dann auch in der Zusammenarbeit mit einem Urologen. Es gibt schon Möglichkeiten, aber die sind manchmal vielleicht etwas mühsam in der Beantragung. Und man muss einfach so schauen, wenn ich jetzt eine Betroffene bin, würde ich einfach mal schauen auf den Seiten, was ist in meinem näheren Umfeld, welche Möglichkeiten gibt es da und würde mich dann da hinwenden. Da könnte zum Beispiel auch die Kontinenzgesellschaft, das ist auch eine große Vereinigung, eine Hilfe sein, weil die eben zum Beispiel die Beckenbodenzentren auf ihrer Internetseite aufgeführt haben.
Wie viele Menschen haben mit Blasenproblemen zu kämpfen, Frau Seibert?
Also das sind doch einige. Also da gibt es so verschiedene Zahlen immer wieder. Zum Beispiel, wenn man jetzt auf Frauen festlegen möchte, dass es schon so heißt, jede dritte bis vierte Frau leidet unter Blasenentzündung oder einer Reizblase. Also es ist schon ein weit verbreitetes Thema. Man muss einfach auch so immer sehen, dass es jetzt, sagen wir mal so, das ist ja ein Lebensverlauf ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt nehme ich mal den Mann, dann würde ich sagen, dass in den ersten Lebensjahren oder erwachsenen Lebensjahren es vielleicht kein Thema mit der Blase gibt. Vielleicht gibt es mal eine Blasenentzündung, aber die ist doch eher selten beim Mann in der Zeit, wo ich 20, 30 oder 40 Jahre alt bin. Aber vielleicht ist es tatsächlich mal zu einer Blasenentzündung gekommen, wo ich auch Nierenschmerzen habe, wo ich ein Antibiotikum gebraucht habe, dass so in dem Moment vielleicht mir das bewusst wurde. Ansonsten, glaube ich, hat jetzt in erster Linie der Mann jetzt nicht so ein Thema.
Also mehr Frauen sind betroffen.
Kommt aber dann bei dem Mann zum Beispiel, wenn sich die Prostata verändert und die kommt altersbedingt, ist es ein Prozess, der einfach passiert, so ab Mitte 50 bis zum 60. Lebensjahr, sage ich jetzt einfach mal so. Und da könnte es dann schon ein Thema sein, weil man dann einfach spürt, dass eben der Harnfluss nicht mehr so klappt wie vorher, dass es vielleicht stockt. Oder dass ich einfach merke, da verändert sich etwas. Und natürlich geht der Mann ja auch dann zur Vorsorge, zum Urologen. Und vielleicht kommt dann auch die Diagnose, dass gesagt wird, die Prostata hat sich vergrößert. Bei der Frau ist es nochmal anders. Eine Frau kann schon sehr früh Probleme mit der Blase oder Entzündungen bekommen. Jetzt, wenn dann die Periode beginnt, die Harnröhre ist sehr kurz bei der Frau. Es können leicht Bakterien da reinkommen. Also immer wieder kann es gerade auch bei hormonellen Umstellungen, gerade bei jungen Mädchen der Fall sein. Dann aber auch, wenn man so um die 20 ist. Sie ist empfindlich, die Blase. Sie reagiert, haben wir schon besprochen, auf Einflüsse von außen, auf Stress. Es verändert sich dann auch nochmal, wenn zum Beispiel Kinder geboren werden.
Nach der Schwangerschaft.
Oder auch Geburt. Nach einer Geburt. Und dann kann aber auch nochmal sein, dass sich dann nochmal etwas verändert, wenn wir in die Wechseljahre kommen, weil sich dann die hormonellen Zusammensetzung verändert, die Östrogene. Und es kann dort auch nochmal zu Schwierigkeiten kommen. Das heißt, es kann immer wieder, deswegen ist es so schwierig einzugrenzen, es kann immer wieder zu einer Situation kommen, wo die Blase quasi sich verändert und Begleiterscheinungen mit sich bringt, wie eben vielleicht so eine Dranginkontinenz oder eine Belastungsinkontinenz, dass ich zum Beispiel Urin verliere, wenn ich etwas Schweres hebe oder so. Und so kann man sich das schon vorstellen, dass das etwas weit Verbreitetes ist. Und auch so Lebensumstände, ob ich mich bewege, ob ich sportlich aktiv bin oder ob ich eher mehr sitze, können auch eine Auswirkung haben.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, Blasenprobleme sind nicht immer eine Frage des Alters.
Mhm, genau. Das heißt, sie können in jedem Alter auftreten, aber halt in einem anderen Zusammenhang oder mit einem anderen Hintergrund natürlich. Aber letztendlich ist es dann die gleiche Inkontinenz oder es fühlt sich genauso an, wenn ich jung bin, genauso wie wenn ich dann im älteren Alter bin. Es ist etwas Unangenehmes und man möchte das ja eigentlich auch nicht.
Weil Sie die Inkontinenz gerade ansprechen, das ist für viele ja mit viel Leidensdruck verbunden und auch ein wirkliches Schreckensgespenst und ein großes Problem. Mhm. Schätzungsweise leiden 5 bis 8 Millionen Menschen darunter. Mhm. Was sind die Ursachen für Inkontinenz?
Eben auch das ist sehr breit gefächert und sehr komplex. Es können verschiedene Ursachen sein, die einfach mit sich bringen, dass man eben sich untersuchen lässt, dass man von einem Arzt eben die Diagnostik, die verschiedenen Untersuchungen durchführen lässt, die notwendig sind, um eine Diagnose zu stellen, um einfach dann genauer zu schauen, in welche Richtung es geht. Das ist schon mal sehr wichtig vorher. Ja, die Gründe können, wie gesagt, verschieden sein. Es können Veränderungen sein, es können Lebensveränderungen sein, dass ich eben eine Tätigkeit habe, die sehr belastend ist, auf dem Beckenboden zum Beispiel, und er dadurch geschwächt wird. Dadurch wird auch der Schließmuskel geschwächt, der in dem Beckenboden liegt nun mal. Also es können nervliche Veränderungen sein, es kann ganz viele sein und es ist sehr wichtig, dass man dem nachgeht und es nicht einfach hinnimmt.
Also nicht hinnehmen, denkt, oh, man muss es nicht hinnehmen auch, sagen Sie.
Man muss es nicht hinnehmen, man soll das auch nicht hinnehmen und denkt, okay, das ist jetzt, vielleicht hat man mir mal gesagt, wenn ich älter werde, dann ist es einfach so. Mhm. Oder wenn ich ein Kind geboren habe, dann ist es so. Mhm. Oder wenn ich eine Prostatavergrößerung habe, dann ist es so. Sondern man sollte schon genauer hinschauen. Es gibt viele Möglichkeiten einer verschiedensten Therapieformen. Das kann jetzt bei dem Arzt sein, dass er sagt, okay, wir müssen ein Medikament einsetzen oder er sagt, wir müssen eine Operation vornehmen. Oder es kann auch sein, dass man jetzt sagt, das ist eher der Part der Urotherapeuten. Wir betrachten jetzt mal, wie ist ihr Toilettengang, wie ist ihr Beckenboden, kann man da ein Beckenbodentraining ansetzen. Also so verschiedene Aspekte spielen eine Rolle, die es sich lohnt zu betrachten und anzugehen, um eben ein besseres Gefühl für sich zu bekommen. Man muss das nicht hinnehmen, man muss es auch nicht als Tabu hinnehmen. Man darf darüber sprechen und je öfter man darüber spricht und je öfter man quasi auch die Gelegenheit hat, darüber zu sprechen, umso besser ist es für einen. Also sollten die Menschen, die davon betroffen sind, auch das nutzen und einfach immer wieder versuchen, mit jemandem darüber zu sprechen und sich zu öffnen, weil das für einen selber dann auch greifbarer macht und man auch dadurch ja eine positive Erfahrung rauszieht.
Sie haben das Beckenbodentraining angesprochen. Wie sieht es aus und was bringt es überhaupt, wenn man vielleicht auch eine starke Inkontinenz hat?
Also es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, Beckenbodentraining durchzuführen. Dazu muss man einfach wissen, das ist ein Muskel, so wie jeder andere Muskel auch. Und wenn ich ihn nicht regelmäßig trainiere, dann funktioniert das natürlich auch nicht. Also wenn ich jetzt nicht regelmäßig zum Armtraining gehe, baut sich mein Muskel wieder ab, den ich so toll da aufgebaut habe. So ähnlich ist es auch bei dem Beckenboden. Also es ist wichtig, dass man sich das bewusst macht, dass das ein längeres Training ist, das sich nicht sofort einstellt, sondern das dauert schon seine Zeit, also mindestens 3 Monate.
Ist das ein einfaches Training?
Das könnte man jetzt nicht für sich so raussuchen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch ein ganz einfaches Training, das man einfach jeden Tag einbaut, macht, indem man sich einfach den Beckenboden vorstellt. Da gibt es verschiedene Vorstellungen, wenn man sitzt auf einem Stuhl, wie man den Beckenboden erspüren kann. Also gibt es verschiedene Beispiele, so ganz einfache Übungen. Das hat vielleicht auch jeder mal schon mal irgendwie gehört. Da muss man auch irgendwie schauen, was ist für mich in meiner Vorstellkraft vorstellbar, was kann ich dann auch umsetzen. Und des Weiteren gibt es Beckenbodentraining ganz gezielt, auch bei einem Physiotherapeuten. Da muss man schauen, welcher Physiotherapeut das anbietet, wo ich hingehen kann. Ich kann aber auch zum Beispiel durch Yoga meinen Beckenboden trainieren. Es gibt auch inzwischen diese Tanzgeräte oder dieses Training, wo ich so einen Anzug trage zum Beispiel, wo so ganz viele Elektroden in diesem Anzug verlegt sind und angeregt werden. Auch das kann ein Beckenbodentraining sein. Es kann auch sein, dass ich ein spezielles Gerät dafür bekomme, mit einer Sonde, die ich mir einführe, um eben in dem Moment praktisch, also wenn ich jetzt die Frau als Beispiel nehme, die würde sich diese Sonde in die Scheide einführen und hat ein Gerät, wo sie das steuern kann und wo es sichtbar ist, wenn sie den Beckenboden anspannt und wo es sichtbar ist, wenn sie den Beckenboden loslässt. Das ist nämlich der andere wichtige Aspekt, denn man muss auch können, den Beckenboden zu lösen, zu entspannen. Und solche Geräte, die nennt man Biofeedback-Geräte, die helfen einem dabei.
Und gibt es vielleicht auch eine ganz einfache Übung, die man im Alltag immer wieder machen kann, die wir jetzt auch probieren könnten, um den Beckenboden zu schanken?
Ja, also wenn wir jetzt auf einem Stuhl sitzen, dann ist es sicherlich sinnvoll jetzt, sich an die vorderste Stuhlkante zu setzen und beide Beine stehen fest auf Boden, die Füße sind fest auf Boden, wir richten uns auf, wir richten unseren Rücken auf. Und schon allein dadurch ist jetzt quasi schon was passiert. Durch diese Aufrichtung ist unser Beckenboden schon aktiv geworden, weil wir jetzt gerade sind. Und wir könnten uns jetzt vorstellen, zum Beispiel finde ich manchmal ganz gut die Vorstellung, man kennt doch diese Hampelmänner, an denen man zieht, wenn unten. Und wir stellen uns jetzt vor, man zieht quasi an unserem Kopf. Diese Schnur geht jetzt quasi durch den Kopf nach oben und wir nehmen unsere Hand und ziehen nach oben diese Schnur. Und dabei spannen wir an unsere Sitzbeinhöcker, das ist hinten am Popo, auf denen sitzen wir ja gerade. Die spannen wir mit an und wir ziehen nach oben und dabei zählen wir zum Beispiel bis zur 5 und versuchen diese Spannung anzuhalten. Und dann lassen wir los und sacken kurz zusammen und lockern uns dabei. Und so etwas, so eine Anspannung, eine Loslassen, das kann man auch ganz einfach durch die Atmung machen, dass sie sagen, okay, ich sitze jetzt aufrecht, ich habe meine Hand auf meinem Bauch und ich atme jetzt in meinen Bauch hinein. Ganz kräftig, auch so 5 oder 10 Mal hintereinander, sodass sich mein Bauch aufwölbt. Und beim Ausatmen ziehe ich mich zusammen. Und das mache ich genauso lang. Das wäre auch so eine Übung, dass man so ein Gespür bekommt und man würde dann vielleicht spüren, dass es da ein bisschen warm wird in der Region. Weil wenn wir so eine Übung machen, wird der Beckenboden gut durchblutet. Und das ist dieser positive Effekt, den man erreichen möchte.
Machen Sie das persönlich auch in Ihrem Alltag, solche Übungen?
Ja, ehrlich gesagt schon mache ich das. Also ich mache das zum Beispiel manchmal in der U-Bahn und halte meinen Beckenboden an. Ich muss eine lange U-Bahnfahrt fahren hier in München mit vielen Haltestellen, dass ich sage, von einer Haltestelle zur anderen versuche ich gerade aufrecht zu sitzen, meinen inneren Band zu ziehen, meinen Beckenboden nach oben zu ziehen und halte und halte. Und wenn ich die U-Bahn-Haltestelle erreicht habe, dann lockere ich mich und atme aus. Das baue ich ein, aber auch so, wenn ich eine Gelegenheit habe in der Arbeit, natürlich. Es macht natürlich auch Sinn, so etwas ganz bewusst zu Hause zu trainieren. Da gibt es auch verschiedene Übungen, auch Anleitungen, wo man im Liegen quasi den Beckenboden trainieren kann, wenn man am Boden liegt oder auch im Stehen. Es gibt viele, viele Übungen. Und gerne sich damit auseinandersetzen oder sich auch an Experten wenden, die diese Übungen mit Ihnen zusammen dann durchführen.
Und aus Ihrer Erfahrung, das bringt was?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ein wichtiger zusätzlicher Therapiepunkt, wenn es jetzt darum geht, eben bei Inkontinenz, aber auch bei einer nervösen Blase. Man muss nur immer schauen, was ist in dem Moment wichtig. Deswegen muss das vorher noch so überprüft werden. Ist eine zu hohe Anspannung? Viele Menschen haben eine zu hohe Anspannung im Beckenboden und die müssen eher lernen, sich zu entspannen. Also die Entspannung ist genauso wichtig wie die Anspannung und das müsste man vorher noch so abklären lassen, welches Training dann auch wirklich gut ist.
Für viele Frauen ist, Sie haben es gesagt, die Blasenentzündung ein großes Problem. Was kann man da machen? Müssen es da immer Tabletten sein oder gibt es da auch andere Möglichkeiten?
Also da, das ist auch etwas, was erstmal diagnostiziert werden muss beim Arzt. Es spielt natürlich dann schon eine Rolle, wenn es zu wiederkehrenden Blasenentzündungen kommt. Das ist oft bei der Frau der Fall tatsächlich oder bei vielen Frauen. Und da kann es dann passieren, dass eben vielleicht auch eine Antibiose nicht mehr so greift, weil Resistenzen sich gebildet haben und weil es einfach auch so viele Nebenwirkungen hat. So ist einfach der Ansatz, dass man einfach möchte, ja möglichst wenig Antibiotika zu geben. Aber wenn es so ist, wenn ich eine Entzündung habe mit Fieber, wenn mein Urin sich stark verändert hat, wenn ich merke, ich habe einen übelriechenden Ausfluss, all das sind schon Symptome. Wenn ich Rückenschmerzen habe, dann muss so eine Therapie angesetzt werden. Ja, also da muss man auch zum Arzt gehen. Das ist dann auch wirklich dringend notwendig. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt immer wieder Blasenentzündungen, die sich so ganz leicht anfühlen, auch nicht mit Fieber gebunden sind, so kann ich doch mal schauen, was es noch für Möglichkeiten gibt, ob ich eben in Form von Teesorten, in Form von Sitzbädern, andere pflanzliche Präparate ausprobiere. Das kann auch in Zusammenarbeit ja mit dem Urologen oder mit dem Hausarzt dann sein oder auch mit der Gynäkologen oder Gynäkologin. Was kann ich da anwenden, um eben längerfristig eine Verbesserung herzustellen, dass es eben nicht immer wieder zu diesen lästigen, immer wieder aufkommenden Blasenentzündungen kommt. Und natürlich auch dieses Umfeld der Achtsamkeit, der einfach selbst auch mal schauen, was ist bei mir los, sich das vielleicht einmal so bewusst werden, welchen Stresspegel habe ich gerade. Auch das spielt eine Rolle.
Es braucht gar nicht so viel, um die Blase wieder auf Kurs zu bringen, sagen Sie. Oft reichen wenige Maßnahmen, um die Blase wieder ins Lot zu bringen. Welche wären das zum Beispiel?
Also zum Beispiel, dass man eben einen bewussten Toilettengang durchführt oder ein Toilettentraining zum Beispiel auch, weil man darauf praktisch zurückgreift, dass unsere Blase ja auch ein lernfähig ist. Das hat sich ja gezeigt, als wir Kinder waren. Also wir kommen ja nicht kontinent auf die Welt, sondern wir waren als Babys inkontinent und haben dann eine Sauberkeitserziehung erfahren, die da ja auch zeigt, dass eben die Blase lernfähig ist. Und diese Möglichkeit verliert sie ja nicht. Und wenn wir uns vielleicht Sachen antrainiert haben, dass wir vielleicht, ja, es gibt die eine Möglichkeit, dass man auch zu häufig auf die Toilette geht. Das kann auch eine krankhafte Situation sein oder eine ungute Situation sein. Da ist es also möglich, der Blase einfach wieder Struktur zu geben. Das mag sie auch. Wenn wir dann nochmal zu dem Thema zurückkommen, was mag die Blase? Also ein Tagesablauf, Toilettengänge nach Uhrzeit, die praktisch helfen, da wieder Ruhe ins System zu bringen und sich positiv dann auch bei einer Inkontinenz auswirken können.
Das meinen Sie mit Toilettentraining oder was meinen Sie damit?
Toilettentraining ist somit gemeint, dass ich einfach zu bestimmten Uhrzeiten, die ich festlege, auf Toilette gehe und immer dann, wenn ich einen Harndrang verspüre und eigentlich weiß, ich war gerade auf der Toilette, das kann jetzt gar nicht sein, das wäre dann auch in einem sicheren Umfeld, zum Beispiel zu Hause, dass ich dann einfach versuche, mich abzulenken mit einer Beschäftigung, um diesem Drang nicht gleich nachzugehen.
Also ihr beizubringen, halt es aus und halt es zurück, wie du das früher vielleicht auch konntest.
Genau, also wir haben das als Kinder ja gelernt, auch dass wir praktisch es auch eine Phase gibt, wo wir praktisch kontinent sind oder wo wir nicht einnässen. Ja, also das ist ja auch ein Lernprozess gewesen und den hat die Blase auch dann noch, wenn es eben zu Schwierigkeiten kommt. Also das kann man wieder quasi durch diese Maßnahmen oder durch ein Training, aber auch durch diese Biofeedback-Geräte, vielleicht kann man das alles wieder quasi anregen und sie dazu wieder bringen, dass sie wieder gestärkt ist in dieser Hinsicht.
Wenn die Blase nicht mehr richtig funktioniert, ist das ja eine große Belastung für die Menschen. Wie groß ist die Scham bei Blasenproblemen? Was erleben Sie da in Ihrem Alltag als Urotherapeutin?
Ja, auch das ist breit gefächert. Also ich glaube, grundsätzlich erstmal ist einfach eine Scham da. Die wurde uns ja auch so beigebracht als Kinder, dass wir ja auf eine Toilette gehen. Und ja, vielleicht haben auch manche sogar traumatische Erlebnisse gehabt als Kinder. Es ändert sich ja auch, wie Kinder groß werden, wie sie die Sauberkeitserziehung erfahren. Also ich habe oft von Patienten und Patientinnen gehört, die älter sind, dass zum Beispiel gerade diese Sauberkeitserziehung sehr unangenehm war. Also auch teilweise, wenn man so überlegt, vielleicht noch in Kriegssituationen oder auf der Flucht ist, oder dass man geschimpft worden ist, also mit sehr viel Negativen verbunden war. Und umso höher ist jetzt die Scham, darüber zu sprechen, wenn ich mich einlässe, weil das ja dieses Gefühl dieses Kindseins von damals wieder hervorruft. Und es ist eine unkontrollierbare Situation, der ich nicht gewachsen bin, und eine Selbstkontrolle, die nicht funktioniert. Und das verursacht natürlich Ängste. Und ich habe oft erlebt, dass viele Patienten das einfach hinnehmen, dass es Frauen gibt, die einfach auch Wechselklamotten immer dabei haben, in ihrer Handtasche zum Beispiel, oder einfach nur noch Klamotten oder Kleidung tragen, die sowas verbergen würden. Also dunkle Hosen zum Beispiel, oder sich so setzen, dass sie gleich auf die Toilette gehen können. Oder vielleicht auch gar nicht mehr am sozialen Leben teilnehmen. Also sowas ist tatsächlich der Fall. Das andere muss man schon aber auch sagen, es hat sich viel getan, was auch positiv ist. Wenn man jetzt den Fernseher einschaltet, sagen wir mal so um 18 Uhr oder 19 Uhr, da kommt ja auch noch viel Werbung, auch im ersten, zweiten Programm. Und da gibt es tatsächlich Werbung, die auch von Inkontinenzeinlagen sprechen, die das zeigen. Es gibt Werbung auch für den Mann, dass es auch für den Mann jetzt Windelhöschen gibt oder Einlagen gibt. Also das finde ich, das hat sich in den letzten 10 Jahren unglaublich viel getan und es ist sehr positiv. Oder es gibt auch Schauspielerinnen, die darüber berichten, dass sie inkontinent waren, nachdem sie ein Kind geboren haben. Also so etwas ist, glaube ich, wichtig im allgemeinen Bewusstsein, dass darüber gesprochen wird, dass da oft mit umgegangen wird, dass man sich eben nicht so alleine fühlt. Und letztendlich, wie gesagt, ist es dann auch wieder, was auch junge Menschen betrifft, auch denen geht es dann auch nicht anders. Die fühlen sich dann auch praktisch gehemmt und haben ein Gefühl, das ist tabu, das ist etwas, was nicht sein soll, was nicht sein darf.
Wenn man auf die Blase mehr achtet, kann man ohne Blasenprobleme alt werden?
Ja, man muss sich nur vor Augen halten. Natürlich gibt es eine Degeneration. Es wird sich was verändern, ob ich jetzt ein absolut gesundes Leben geführt habe oder nicht. Aber es ist die Frage, wie gehe ich damit um? Wie stelle ich mich diesem Problem? Ich werde älter. Ich habe keine Erkrankungen, keine neurologischen Erkrankungen bis jetzt. Ich habe keine Diabetes bis jetzt. Ich war immer sportlich und aktiv, aber ich war nicht zu sportlich. Ich habe vielleicht jetzt nicht dramatische Geburten hinter mir, die jetzt da etwas verändert haben, kann es trotzdem sein, dass ich jetzt spüre, ich muss häufig auf Toilette gehen, ich muss kleinere Portionen bieseln als vielleicht die Jahre davor. Dann liegt es an mir, was möchte ich jetzt tun? Und dann würde ich einfach für mich entscheiden, okay, ich versuche jetzt vielleicht ein Beckenbodentraining anzuwenden, das für mich passt. Vielleicht achte ich auf meine Trinkmenge. Also ich habe vielleicht da doch auch noch was in der Hand, um dagegen zu wirken. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, ich war jetzt immer gesund und jetzt betrifft mich das nicht. Das ist einfach eine natürliche Veränderung auch im Leben, die das einfach auch mitbringen kann. Es kann natürlich auch sein, dass ich wirklich nur minimal betroffen bin. Ja, natürlich. Aber ich glaube schon, dass es jeden von uns irgendwann vielleicht doch mal zu einem Thema werden kann. Und dann ist es die Frage, wie verhalte ich mich jetzt? Wie sorge ich für mich? Was kann ich ausprobieren? Was kann ich tun? Ich muss es nicht hinnehmen.
Deswegen vielen Dank, dass Sie heute Ihr Wissen über unsere Blase mit uns geteilt haben. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Seiwert.
Vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut.
Aus dem Leben, der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.